Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Silvia Engels. Willkommen zur Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Es ist ein lang geplantes Vorhaben der Ampelkoalition. Für Erwachsene soll es bald möglich sein, 25 Gramm Cannabis straffrei zu besitzen und drei Pflanzen selbst anzubauen. Für Jugendliche bleibt es verboten. Doch die Ursprungspläne, wonach die Droge auch kontrolliert im Geschäft verkauft werden sollte, die sind wegen EU-Bedenken vorerst vom Tisch. Stattdessen soll es nun Modellprojekte und ein recht kompliziert anmutendes Abgabesystem, zum Beispiel über Cannabis-Clubs, geben. Und Mediziner werden nicht müde, vor den Gefahren speziell für Jugendliche zu warnen. Unser Thema heute: fortschrittlich, wirkungslos oder gefährlich? Die Regierungspläne zur Cannabis-Legalisierung. Ich stelle kurz unsere Gäste vor. Das sind Simone Borchert aus Berlin zugeschaltet. Sie ist drogenpolitische Expertin der Unionsbundestagsfraktion und Mitglied im Gesundheitsausschuss. Guten Morgen, Frau Borchert.
Guten Morgen.
Ebenfalls in diesem Gesundheitsausschuss ist Dirk Heidenblut. Er ist aber für die SPD dort für seine Fraktion zuständig für Fragen der Drogenpolitik. Er hört uns in Essen. Guten Morgen, Herr Heidenblut.
Guten Morgen und Glück auf.
Und dazu haben wir noch Georg Wurth eingeladen, ebenfalls aus Berlin zugeschaltet. Er ist Hanfunternehmer und Gründer des Deutschen Hanfverbandes. Seit Jahren setzt er sich unter anderem für die Freigabe von Cannabis ein. Hallo, Herr Wurth.
Ja, hallo. Unternehmer bin ich nicht, um das kurz klarzustellen, sondern Interessenvertreter für die Legalisierung.
Ja, aber Sie waren doch auch mal im Hanfgeschäft tätig, um das direkt
zu sagen. Nein, war ich nicht.
Waren Sie nicht? Okay. Dann sind Sie Vertreter für diese Interessen. Aber Sie sind Mitglied der Grünen, richtig?
Das stimmt, ja.
Das stimmt, alles klar. Haben wir das kurz vorgestellt. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, sollten wir vielleicht nochmal kurz die Eckdaten, die der Gesundheitsminister Lauterbach vergangene Woche gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Özdemir vorgestellt hat, vorlegen. Zwei Säulen sind da vorgesehen, ich habe es erwähnt. 25 Gramm Haschisch für die Erwachsenen, Jugendlichen bleibt es verboten. Drei Pflanzen im Selbstanbau und Cannabis-Clubs soll es auch geben, die dann eben nicht gewerbsmäßig tätig sind und gemeinschaftlich Pflanzen anbauen und abgeben dürfen. Die zweite Säule gibt es, da ist dann der ursprünglich geplante Verkauf in lizenzierten Läden erstmal zurückgestellt. Es soll nun Modellprojekte geben, wo man Fragen des Verkaufs und auch des Anbaus in speziellen Regionen testen soll. Eckdaten fehlen hier erst einmal noch und Einzelheiten. Herr Heidenblut von der SPD, der Gesundheitsminister, ist ja aus Ihren Reihen. Welche wichtigen Informationen fehlen noch? Was muss man noch wissen zu den Eckdaten, die jetzt auf dem Tisch liegen?
Naja, also zunächst mal, dass der Kern des ersten Gesetzes oder der ersten Säule oder wie auch immer man es nennen möchte, ist natürlich die Entkriminalisierung auch. Das heißt, die Strafbarkeit wird entfallen für eine bestimmte Menge. Das ist für viele unendlich wichtig. Das ist auch für den Zugang zum Gesundheitssystem unendlich wichtig. Sie haben dann schon angesprochen, die Möglichkeit Eigenanbau und Cannabis Social Clubs. Das ist, wenn man so will, der erste Weg hin zu einer Möglichkeit legaler Beschaffung von Cannabis und vor allen Dingen einer Beschaffung von kontrolliertem, also von nicht versetztem Cannabis. Und die zweite Säule ist dann sehr klar der Weg Richtung Legalisierung, den wir natürlich nicht aufgegeben haben, sondern der jetzt über einen weiteren Zwischenschritt erfolgen wird, weil wir gemerkt haben, dass man da bei der EU wohl noch eine Menge Überzeugungsarbeit leisten muss. Klar für mich als Gesundheitspolitiker ist, am Ende muss die vollständige Legalisierung stehen. Die ist das, was uns dann bei Gesundheitsschutz und Kinder- und Jugendschutz am stärksten voranbringt.
Soweit erstmal diese Eckdaten. Und bevor wir jetzt in die Diskussion hier unter unseren Gästen einsteigen, haben wir auch einige Stimmen von Hörerinnen und Hörern gesammelt, denn die haben sich heute früh schon auf unserem Anrufbeantworter mit ihrer Meinung zur Cannabis-Legalisierung gemeldet. Hier einige Stimmen.
Guten Morgen, Alexander Schwarz, Berlin. Meines Erachtens bewirkt jede Legalisierung das Austrocknen des Schwarzmarktes und damit auch einer Gewinnquelle für die Drogendealer im Großen wie Kleinen.
Guten Morgen, Grünwald aus München. Mir fällt auf, dass eigentlich nie auf praktische Fragen von Seiten Herrn Lauterbach eingegangen wird. Also zum Beispiel, wo bekomme ich die drei Pflanzen her? Dann diese Vereine, sind es dann Gewerberäume? Wer betreibt den Verein? Es soll ja nicht profitorientiert sein. Trotzdem muss ja jemand die Pflanzen pflegen.
Uli Herzog, Berlin Tempelhof.
wenn es Pharmagifte aller Art für manch eine Krankheit ersetzt, finde ich es gut, eine Legalisierung. Ansonsten sollte man doch die Bevölkerung und gerade Jugendlichen und Kinder vor Drogen schützen.
Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Ist ja großartig. Der Papi baut auf dem Balkon 3 Hanfpflanzen an. Genau 3, weil das ja streng kontrolliert wird. Und weil das hinten und vorne nicht reicht, geht er mit Mami in den Cannabis-Club, um sich dort zu berauschen. Und die Kids, was sagen die? Was die Alten dürfen, dürfen wir mal wieder nicht. Na ja, wir haben ja unseren Dealer um die Ecke. Cannabis muss ja sehr harmlos sein. Herr Lauterbach, der Schuss geht nach hinten los.
Und dann steigen wir damit direkt ein mit der Kritik von Herrn Dr. Schulz. Herr Heidenblut, was machen Sie aus dieser Kritik, der ja gerade jetzt in dem Fall die fehlende Kontrollierbarkeit und dementsprechend die Lücken in Sachen Jugendschutz betrifft?
Naja, also erstmal, wenn wir über Lücken in Sachen Jugendschutz sprechen, haben wir wohl zurzeit das größte Problem. Man muss sich ja nur die aktuellen Zahlen angucken und die Kids, die glauben, übrigens fehlerhaft glauben, und das verändert auch eine Entkriminalisierung nicht, dass es sich bei Cannabis um was völlig Harmloses handelt. Die besorgen sich das jetzt auch und wie wir an den steigenden Zahlen sehen, sozusagen zunehmen. Das wird sich überhaupt nicht ändern, ganz im Gegenteil. Mit der Entkriminalisierung und mit der Möglichkeit, legal Cannabis zu besorgen, wird es besser, werden die Eltern gerade besser informiert sein eher, werden sie besser damit umgehen können, werden sie die Kinder besser informieren können. Und insofern ist das einfach ein Argument, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das könnte ich nachvollziehen, wenn wir wirkungsvolle Mittel und eine vernünftige Drogenpolitik jetzt hätten. Die haben wir aber überhaupt nicht. Und ganz im Gegenteil, der neue Weg wird da deutlich für Verbesserung sorgen. Das ist sicherlich eine falsche Sicht, die da zutage kommt.
Ah, da sehen wir den Punkt, dass Sie denken, der Weg bisher zum Jugendschutz ist ohnehin gescheitert. Das heißt, man muss jetzt einfach andere Wege gehen. Frau Borchert, dann schauen wir auf Ihre Meinung. Die Union hat sich ja kritisch zu diesen Eckdaten geäußert. Wir haben aber einige Hörerstimmen, die sehr stark für eine Legalisierung von Cannabis eintreten, und Sie argumentieren auch gerade mit Blick auf den Jugendschutz, dass ja gerade die Jugendlichen vor übermäßigem Alkoholkonsum eben nicht geschützt seien. Ich zitiere mal kurz Christa Schneider aus Stuttgart, die schreibt, die scheinheilige Entrüstung und Warnungen in Bezug auf eine kontrollierte Cannabis-Freigabe, wie jetzt vorgesehen, das sei angesichts einer alkoholisierten Gesellschaft völlig absurd. Was sagen Sie?
Ja, also erstmal freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Und erstmal möchte ich sagen, dass es gab schon mal ein Eckpunktepapier vor einem halben Jahr, welches von der Ampel eingeführt wurde. Das wurde dann mit schwerwiegenden Mängeln vom Markt genommen. Jetzt haben wir wieder ein Eckpunktepapier und da gehört so weit dazu, dass es kein Gesetzesentwurf ist, sondern wie gesagt ein Eckpunktepapier, wo viele Fragen offen sind. Und hier wurde ja gesagt, es geht um die Entkriminalisierung für bestimmte Mengen und damit für Zugang zu einem besseren zum Gesundheitssystem. Und das finde ich, da möchte ich erstmal kurz drauf eingehen. Wir dürfen hier nicht das Medizinalcannabis mit dem normalen Cannabis, was es am Markt zu kaufen geben soll, verwechseln. Und das halte ich für ganz, ganz sträflich, weil Medikament als Medikament gibt es schon. Und wenn wir über diese Legalisierung reden, reden wir über einen ganz anderen Prozess. Und sicher haben wir Alkohol am Markt und Alkohol verursacht sehr, sehr viele Schäden. Und dass die Drogenpolitik nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ja. Aber das ist ja jetzt kein Grund, die nächste Droge auf den Markt zu werfen, sondern hier sehen wir erheblichen Nachholbedarf in der jetzigen Drogenpolitik, die Aufklärung bei Kindern und Jugendlichen zu verbessern und auch den Preis des Alkohols anzuheben und damit die höheren Kosten in den Gesundheitsfonds einzuspeisen, wäre eine Möglichkeit. Was wir auf keinen Fall als Lösung sehen, ist, wie gesagt, eine zusätzliche Droge auf den Markt zu werfen. Und wenn wir uns jetzt an die Worte dieses Eckpunktepapiers erinnern, dann geht es auch erstmal um die Entkriminalisierung. Das heißt, es entsteht keine Täterschaft, aber keine Legalisierung. Das heißt, damit heizen wir ja gerade den Schwarzmarkt an und wir werden genau dann das Gegenteil des Ganzen erreichen.
Herr Woth, Sie befürworten schon länger, wenn natürlich auch unter Eckdaten und Kontrollen, auch beim Jugendschutz, die Legalisierung von Cannabis. Was machen Sie jetzt aus diesem Eckpunktepapier? Und Frau Borchert hat darauf hingewiesen, die Dinge, die einfach noch nicht geklärt sind, da waren ja nicht wenige davor, dass der Schwarzmarkt erstmal ansteigen wird, weil im Moment legal Cannabis noch gar nicht außerhalb des medizinischen Bereichs angebaut werden kann und dementsprechend die Nachfrage nach Cannabis sich wahrscheinlich eben auf dem Schwarzmarkt zunächst bedienen wird, wenn eben 25 Gramm pro Erwachsenen freigegeben sind. Was sagen Sie?
Ja, so zunächst mal zum Eckpunktepapier. Da sehen wir viel Licht und viel Schatten. Erstens, der Schatten ist im Prinzip, dass die Bundesregierung jetzt den Plan aufgegeben hat, Cannabis zu legalisieren, um das mal so klar auf den Punkt zu bringen, nämlich eben in ganz Deutschland Fachgeschäfte für Erwachsene einzuführen. Was gut ist an der ganzen Sache, ist diese Zwei-Schritt-Lösung, dass man jetzt erstmal die Möglichkeiten umsetzt, die relativ schnell und relativ einfach und sicher umzusetzen sind und wo keine großen Hürden mehr drohen, wie Bundesrat oder Europäische Union. Und das betrifft ja insbesondere eben die Entkriminalisierung der Konsumenten. Deutschland ist nach wie vor auch im europäischen Vergleich ein besonders repressives Land. Wir haben einen hohen Verfolgungsdruck durch die Polizei. Wir haben fast 200.000 Strafverfahren im Jahr gegen Konsumenten. Also 174.000 waren es im letzten Jahr, die nur auf Konsum bezogen waren und ohne Handel. Über 80% der Cannabis-Strafverfahren sind gegen Konsumenten gerichtet. Immer noch, auch eben nach anderthalb Jahren Ampelkoalition, weil am Anfang eben dieser eine riesige große Wurf geplant war. Und jetzt hat man das erkannt und gesagt, okay, damit müssen wir aufhören mit dieser Jagd auf die Konsumenten. Das ist das allererste. Und mit dem Eigenanbau und Anbauclubs ist eben auch geplant, dass es einen legalen Zugang gibt und Leute nicht mehr auf den Schwarzmarkt verwiesen werden. Das ist im Grunde richtig so. Was falsch ist, ist, dass Herr Lauterbach jetzt einfach sagt, das ist nicht möglich, rechtlich gesehen, wegen der EU, obwohl im Prinzip überhaupt keine neuen Informationen vorliegen seit Oktober, wo er noch gesagt hat, das ist kompatibel mit der EU-Rechtsprechung, Rechtgebung. Und es gibt Juristen, die sagen, es geht. Es gibt welche, die sagen, es geht nicht. Aber dann soll er es halt richtig klären lassen, soll ein Gesetz vorlegen für eine vollständige Legalisierung und dann eben von der EU ein offizielles Statement sich holen. Bis jetzt gibt es überhaupt keine Aussage der EU, die sagt, das geht nicht. Insofern ist es jetzt auf Verantwortung von Lauterbach und der Ampelregierung, eben dass sie diesen Plan einstampfen. Zur Frage neue Droge auf dem Markt kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ja Cannabis längst auf dem Markt ist. Also wir haben mehrere Millionen Konsumenten, mindestens 4 Millionen, die in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert haben, die einen Verbrauch von 400 Tonnen pro Jahr haben ungefähr im Jahr, also jedes Jahr. Da kann man nicht von einer neuen Substanz sprechen, die auf den Markt kommt, sondern ganz im Gegenteil, die ganze Repression hat null dazu beigetragen, das irgendwie einzudämmen. Nach Jahrzehnten zunehmender Repression und von Rekord zu Rekord gewandert, was diese Zahl der Strafverfahren angeht, hat der Konsum in Deutschland deutlich zugenommen und auch unter Jugendlichen jetzt in den letzten Jahren deutlich mehr als zum Beispiel in Kanada. Da ist heute der Konsum von Jugendlichen ungefähr auf dem Stand wie 2017, bevor die Läden eröffnet haben für Erwachsene. Insofern gibt es null positive Auswirkungen dieser ganzen Maßnahmen, aber jede Menge negative Begleiterscheinungen, wie eben die Kriminalisierung der Konsumenten, aber auch die hohen Kosten für den Staat, die verbrannte Polizeiarbeit, die man in anderen Bereichen viel sinnvoller einsetzen könnte und vieles mehr.
Dann will ich direkt nochmal Herrn Heidenblut mit ins Spiel bringen, denn an den Eckdaten, mehr ist es ja noch nicht, gibt es in der Tat viel Kritik. Zum Beispiel Falk Zimmermann, der hat uns geschrieben, er arbeitet seit Jahren in der Suchthilfe in Ostsachsen, hat viel mit Jugendlichen zu tun und sieht natürlich auch die Gefahren von anderen Süchten, von Glücksspiel, wenn auch von Alkohol. Aber er bemängelt jetzt eben die Freigabe, gerade mit Blick auf den Jugendschutz, immerhin, so schreibt er, seien Jugendliche unter 18 die größte Konsumentengruppe und am stärksten gesundheitlich gefährdet für Suchtmittel und wir hätten kein funktionierendes Präventionssystem. Hält dann einfach das Präventionssystem nicht mit?
Naja, ich glaube, es ist doch völlig klar, dass wir daran auch was tun müssen. Das ist ja auch in den Eckpunkten mit angesprochen und zwar nicht nur am Präventionssystem, sondern auch an der Frage, wie man sozusagen mit Jugendlichen umgeht, die dann, da bleibt es übrigens verboten, das will ich nur noch mal deutlich sagen, die dann aber, also die Abgabe bleibt verboten und die können auch nicht in Cannabis-Social-Clubs, aber dass wir Jugendliche auch danach besser betreuen müssen, auch das steht in den Eckpunkten drin. Es ist ja nicht so, dass man sich nur auf einen Aspekt stützt, also die Entkriminalisierung. Ich will aber noch mal sehr deutlich sagen, wenn wir etwa nach Portugal schauen, dann sehen wir sehr deutlich, dass die Entkriminalisierung durchaus erhebliche Vorteile bringen. Durchaus, und das meinte ich mit dem Gesundheitssystem, einen besseren Zugang zum Gesundheitssystem. Wir haben dort die niedrigsten Raten, was Drogentote angeht, seit der Entkriminalisierung in Portugal. Und das zeigt sehr deutlich, die Menschen trauen sich dann, die können in Kontakt kommen mit dem Gesundheitssystem, weil sie sich schlicht nicht mehr einer Verfolgung ausgesetzt sehen. Das hat tatsächlich überhaupt nichts mit medizinischem Cannabis zu tun, sondern das hat etwas mit dem Gesundheitssystem als solchen zu tun.
Dann will ich, Frau Borchert, Ihnen noch zwei Stimmen, die für eine Cannabis-Legalisierung eintreten, geben. Hubi Jäger schreibt uns vom Bodensee, er konsumiere seit über 50 Jahren Haschisch zur täglichen Freude und Entspannung. Eine Liberalisierung und Entkriminalisierung sei absolut überfällig. Natürlich müsse man die Kids schützen, aber jeder müsse lernen, mit seinen Süchten umzugehen. Und wir haben hier noch als zweite Stimme Werner Gutzler, der uns geschrieben hat, beim Bier gäbe es ja ein streng kontrolliertes Reinheitsgebot. Das Gleiche könne man mit Cannabis auch praktizieren. Dann entfalle das Gefährliche. Man könne dann Cannabis ohne Streckmittel und suchtauslösende beigemischte Substanzen kaufen. Was meinen Sie zu diesen beiden Argumenten?
Ja, das mit dem Reinheitsgebot, das können wir bei Cannabis dahingehend gar nicht sicherstellen, da wir die Menge, die wir in Deutschland brauchen, und das wurde auch schon gesagt, das sind 400 bis 800 Tonnen, nicht in der Lage sind, die selber anzubauen. Und wenn ich etwas freigebe und es selber nicht anbauen kann, dann muss ich es mir irgendwie über den Schwarzmarkt besorgen. Und ob das dann immer die Reinheit beinhaltet, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Deshalb sind wir der Ansicht, man muss die Prozesse immer ganz denken und uns fehlen hier noch viele Details bei diesem ganzen Eckpunktepapier, um da eben diese ganze Sache wirklich rund zu machen. Und wenn hier auch gesagt wird, es geht ja nur um das Konsumieren und nicht um das Handeln mit Cannabis, dann dürfen wir eben nicht so tun, als ob das harmlos ist. Kann ja für Erwachsene in dem Falle bei unserem Hörer harmlos sein oder keine Nachwirkungen haben. Aber Cannabis hat Suchtpotenzial und gilt mitunter als Einstiegsdroge. Und dieser Sache dürfen wir uns wirklich nicht verschließen. Und wenn hier auch immer das Ausland und Kanada ins Bild geführt wird, dann kann ich nur sagen, in Kanada ist es mittlerweile so, dass vor der Legalisierung haben ca. 5% der Kinder und Jugendliche ab 15 Cannabis konsumiert, ab 15 möchte ich hier nochmal sagen, und jetzt sind es doppelt so viel. Und diese doppelt so vielen kommen zustande, weil die das Cannabis aus diesen legalen Shops mithaben. Und das ist natürlich auch ein Punkt, es wird zwar immer viel das Ausland angeführt, was alles funktioniert, aber wenn man tiefer reinschauen, sind alle Prozesse doch sehr holprig und entbehren teilweise eigentlich jeglicher Grundlage.
Viele unserer Hörer schreiben eben, ja, Jugendschutz müsse sein, aber nochmal das Argument von Hubi Jäger, der sagt, jeder müsse lernen, mit seinen Süchten umzugehen. Oder unser Hörer Michael Bock aus Hamburg hat uns auch geschrieben, verweist da auf einen Freund, der es nicht schafft, trotz Krebserkrankung sich das Nikotinrauchen abzugewöhnen. Und eben als Beispiel darauf verweist, die Menschen müssen und können Verbote nur sich selbst gegenüber aussprechen und einhalten. Ist da einfach nicht die Verantwortung beim Einzelnen zu suchen? Für Erwachsene wohlgemerkt.
Also ich finde das ganz wichtig, dass wir müssen ja daran denken, aus dem Gesundheitssystem entfällt ja die Finanzierung für alle letztendes. Und dass die Leistungen in unserem Gesundheitssystem begrenzt sind, sowohl an Manpower, auch finanziell, das muss jedem auch bewusst sein. Und wenn wir da jetzt nicht reinkrätschen und vernachlässigen, welche Folgekosten das teilweise hat. Und ich bezweifle auch, ob unbedingt ein Jugendlicher jetzt schon sich darüber Gedanken macht, welche Folgekosten hat das oder welche Folgen hat das für meinen Körper, wenn ich nehme nur mal ein bisschen Cannabis, ich probiere es nur mal. Und wir erleben es immer wieder, dass dann die jungen Leute eben nicht davon wegkommen. Und bis 25 ist das Gehirn des Menschen noch nicht richtig ausgebildet. Das heißt, die Schäden sind vorprogrammiert und die werden dann von der Gesamtgesellschaft gezahlt. Das war alles ganz toll, wenn ich für mich selber die Verantwortung trage. Aber wenn es dann darauf ankommt, sind wir ja alle dafür da, in unserem Solidarsystem gesundheitlich dann die Finanzen zu tragen. Und deshalb sage ich immer, den Prozess bitte ganzheitlich betrachten und nicht immer nur das beste Stück rausnehmen, was uns gerade gefällt.
Herr Wurz, Sie als Cannabis-Befürworter haben auch hier jetzt schon einiges an Material als Gegenstimme bekommen. Unser Hörer Rüdiger schreibt, auch gerade mit Blick auf das Gesundheitssystem, unter diesen Regierungsplänen haben wir alle zu leiden. Wir alle sind die Mehrheit, die kein Cannabis konsumieren. Und Wolfgang Daub aus Konstanz ist auch gegen die Freigabe von Cannabis. Er notiert, insbesondere die bisher illegalen Dealer dürften sich freuen. Sie könnten jetzt ganz legal für die eigenen Kunden sogenannte Cannabis-Vereine gründen. Also er glaubt nicht, dass die Kontrollen hier wirksam seien. Was halten Sie entgegen?
Oh, viele Aspekte auf einmal waren das jetzt. Ich rechne mit diesen ganzen Problemen nicht tatsächlich. Ich habe jetzt schon einiges hier auch gehört, wo ich sage, das wird so nicht eintreffen. Zum Beispiel, dass jetzt doppelt so viele Jugendliche in Kanada Cannabis konsumieren, halte ich für falsch. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, es sind jetzt ungefähr so viele Konsumenten wie 2017 in Kanada. Da hat sich gar nichts verändert bei den Jugendlichen im Gegensatz zu uns. In Deutschland ist die Zahl der jugendlichen Konsumenten deutlicher gestiegen als drüben, ja, unter massiven Repressionsbedingungen. Und auch diese Sache mit dem Gesundheitssystem und Gehirn unter 25 noch in der Entwicklung und so weiter. Ja, wo sind sie denn, die ganzen gehirnamputierten Kiffer, die seit Jahrzehnten eine hohe Konsumverbreitung hier haben? Ja, die müssen ja irgendwann auch mal aufschlagen im Gesundheitssystem, tun sie aber nicht. Natürlich wäre es sogar gut, wenn man die Behandlungen und Behandlungsmöglichkeiten, Präventionsmaßnahmen bei Cannabis noch erhöhen könnte, auch finanziell gesehen. Kann man aber auch locker, weil wir ja auch eine Menge Steuern einnehmen werden, viel mehr als nötig ist letztendlich, um massiv auszubauen, diese ganze Präventions- und Hilfegeschichte. Und unterm Strich sehe ich tatsächlich keine Probleme. Übrigens, das Gehirn wird auch von Jugendlichen durch Alkohol geschädigt. Insofern müssten wir auch Alkohol für unter 25-Jährige verbieten.
Einer hat sich heute früh gemeldet. Er ist Fachmann für dieses Thema. Es ist Till Buchmann. Er ist psychiatrischer Gutachter aus Lehrte. Er hat hunderte von Cannabiskonsumenten im Rahmen von medizinisch-psychologischen Untersuchungen kennengelernt. Denn diese Konsumenten hatten aufgrund einer Verkehrsteilnahme unter Cannabis-Einfluss ihren Führerschein verloren. Aus dieser Erfahrung heraus, so hat er uns geschrieben, stehe er einer Legalisierung von Cannabis äußerst skeptisch gegenüber. Herr Buchmann, Sie sind in der Leitung. Warum sind Sie dagegen? Guten Morgen.
Also schönen guten Morgen erstmal in die Runde. Warum bin ich dagegen? Also meine Erfahrung ist, dass die Konsumbiografien dieser Verkehrsteilnehmer halt sich auf verblüffende Weise sehr ähnlich ist. Das sind Menschen, die sind in der Regel nicht mit dem Gesundheitssystem in Kontakt gekommen. Also wir haben hier in der Regel ja sogenannte subklinische Fälle, also die jetzt kein echtes Suchtverhalten oder Psychosen entwickelt haben. Wohlgemerkt haben sie aber alle sehr verblüffende Ähnlichkeiten in dem, was sozusagen als Folgeerscheinung dieses Dauerkonsums dann aufgetreten ist. Das läuft unter dem Begriff des amotivationalen Syndroms, wo also, ich sag mal, so ein sozialer Rückzug passiert. Die Geschichten sind irgendwo verblüffend ähnlich, wo dann darüber berichtet wird, dass man sich immer abends in der Konsumentengruppe trifft. Alte Freunde, soziale Verbindungen werden meistens gelöst oder nicht aufrechterhalten. Dazu kommt dann eben diese Antriebsarmut, die auch dazu führt, dass ja Sachen vernachlässigt werden. Die Schule, die Ausbildung, das sind eigentlich, wie ich schon sagte, immer sehr ähnliche Geschichten. In dem Augenblick, wo sie dann als Führerscheininhaber im Straßenverkehr auffallen, ist es ja heute so, dass man dann in der Regel den Führerschein abgibt. Also da gibt es auch nur wenig Ausnahme oder Spielraum an der Stelle. Das führt dann dazu, dass sie sich am Ende des Tages eben, wenn sie den Führerschein wiederhaben wollen, eben den Konsumverzicht nachweisen müssen, mittels Abstinenz nachweisen. Das Verblüffende ist dann immer daran, sobald sie dann den Konsum eine Weile aufgeben, dann bilden sich auch diese Effekte zurück. Kognitive Einschränkungen hatte ich noch vergessen, also diese Vergesslichkeit, diese Unkonzentriertheit. Und nicht selten habe ich dann so Geschichten gehört, wie es gut, dass ich im Grunde aufgefallen bin, weil dadurch kam ich von diesem Konsum runter. Und dieses Hamsterrad, diese Endlosschleife, in denen die sich bewegt haben, hätten sie sonst andernfalls nie durchbrochen. Also ich hatte auch schon Klienten, die dann gesagt haben, naja, es waren verlorene Jahre. Und insofern glaube ich, wir reden hier immer gerade in den öffentlichen Medien immer sehr darüber, dass diese, ich sag mal, klinische Population, die dann tatsächlich psychotisch auffällig wird, in der Suchtklinik landet, dass das ein kleiner Teil der Konsumenten ist. Das ist richtig. Aber wir reden einfach nicht über diejenigen, die im Grunde genommen sich dann in dieser Dauerschleife befinden, über viele, viele Jahre dort nicht rauskommen und ja, im Grunde eigentlich immer so in ihrer psychosozialen Entwicklung eigentlich aufgehalten werden.
Ja, setzen wir hier erstmal einen Punkt. Danke für Ihre Einschätzung. Bleiben Sie gerne noch in der Leitung. Ich will das direkt an Herrn Wurt weitergeben. Eben unterhalb dieser Gefahr von Psychosen, der soziale Rückzug, die Antriebsarmut, kognitive Einschränkungen. Wird das alles unterschätzt?
Also möglicherweise gibt es Jugendliche, die das unterschätzen.
Auch Erwachsene, Abrede, also hier ist ja von passiert. Erwachsenen auch die Rede von Herrn Buchmann.
Ja, auch da, klar, gerade junge Erwachsene, die noch in der Ausbildung sind oder so. Ja, wer vor der Ausbildung konsumiert, der hat ein Lernproblem, sag ich mal. Aber die Fälle, die da in solchen Beratungen aufschlagen, sind ja teilweise oder zum großen Teil gar nicht unter Einfluss gefahren. Wir haben einen so niedrigen Grenzwert von 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Das ist ein analytischer Nachweisgrenzwert und regelmäßige Konsumenten überschreiten den auch vollkommen nüchtern. häufig, weil eben im Fettgewebe und Muskelgewebe sich so ein Rest quasi ablagert, der so ganz langsam diffundiert, aber keine Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit
hat. Auf die Grenzwerte kommen wir gleich noch, bleiben wir bei den Fällen, wo diejenigen, die begutachtet werden, auch sagen, sie haben regelmäßig konsumiert und haben diese Einschränkungen, die sie erst nach dem Entzug merken, eben doch ihr Leben auch eingeschränkt haben.
Ja genau, ich wollte nur ausführen, dass die aufschlagen, eben nicht kein normaler Querschnitt der Konsumenten sind, sondern in der Regel eher Dauerkonsumenten, weil die eben den 1 Nanogramm Grenzwert auch überschreiten, ohne berauscht zu fahren. Dann, die tauchen einfach öfter auf dann in so einer Beratung. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass das ja auch zur Geschichte dazugehört, die man den Prüfern erzählen muss. Es gibt ja MPU-Vorbereitungskurse, wo man dann eben auch ein bisschen Problembewusstsein sozusagen beigebracht kriegt. Ja, dass es wichtig ist, dass man das zeigt in so einer MPU. Da geht es auch um die Frage der MPU-Richtlinien, ne? Was dann von den Leuten da verlangt wird. Wenn ich einfach nur sage, ja, okay, ich konsumiere einmal die Woche mit Freunden beim Spieleabend, freitags, ja, und mir war nicht klar, dass ich da diesen Grenzwert samstags noch überschreite, ich werde demnächst darauf achten, Samstag nicht zu fahren, dann habe ich kein Problembewusstsein, ja, dann falle ich durch. Und deswegen erzählen die meisten Leute in solchen Prüfungen dann eben, wie schrecklich das alles war in der Zeit vorher und dass sie geläutert sind und so weiter. Ne? Also das ist kein realistischer Ausschnitt, sag ich mal, aus dem Querschnitt der Konsumentenleben.
Herr Buchmann, würden Sie das teilen?
Also dem würde ich eigentlich nur sehr grundlegend widersprechen, weil ich denke mal ganz einfach, dass wir sehr wohl in der Lage sind zu unterscheiden, ob das jetzt irgendwelche, ich sag mal, eingeübten Aussagen sind, oder ob das authentisch rüberkommt. Also dafür sind wir dann auch ausreichend geschult, vorgeprägten Muster dann auch rauszubekommen und das auch zu detektieren. Das Entscheidende ist, glaube ich, tatsächlich, dass, wenn wir jetzt in diese Diskussion gehen, die möchte ich jetzt nicht noch unnötig vertiefen, aber die Frage ist, was wird in Zukunft an dieser Stelle passieren, wenn diese Gesamtbotschaft dabei rüberkommt: Cannabis ist eigentlich im Grunde genommen nicht gefährlicher als Alkohol, dann glaube ich, werden wir hier viel mehr, und das war ja vorhin auch angeklungen, viel mehr Fälle erleben, dass das sozusagen dann zu einem Normalzustand, zu einer Normalisierung führt, ohne dass dann auch irgendwie ein Problembewusstsein adressiert wird. Einen weiteren wichtigen Aspekt, den ich glaube ich auch noch nicht erwähnt habe, war, dass wir im Grunde genommen heutzutage ja viel zu wenig Zugänge eben zu solchen Unterstützungssystemen haben. Das heißt, es sind ja oft Jugendliche, übrigens fast immer männliche, die sich auch aus einer gewissen Realitätsflucht heraus so im Zuge ihrer Adoleszenz dort in ihre Traumwelten flüchten. Und ich glaube, hier fehlen uns einfach auch in Zukunft weiterhin die Unterstützungsangebote, um das auffangen zu können.
Herr Buchmann, vielen Dank bis hierher. Dann möchte ich das an Herrn Heidenblut auch weitergeben. Da haben wir eben zum einen eben diese Debatte, ob man, was Herr Buchmann angeführt hat, wirklich die Dinge, die jetzt nicht Psychosen sind, möglicherweise unterschätzt, wenn man eben sozialen Rückzug, Antriebsarmut, kognitive Einschränkungen anpunkt. Und zum anderen noch dieses ganz konkrete, komplexe Thema Verkehrssicherheit. Da soll ja jetzt auch geprüft werden, eben auf der anderen Seite, inwieweit man eben die Kontrollen auf Cannabis im Blut bei der Verkehrsteilnahme anders behandelt. Was ist dazu geplant und wie sehr sehen Sie die Gefahren, die unterhalb dieser, sag ich mal, klinisch auffälligen Fälle verortet sind?
Ja, erstmal schönen Dank für die Frage. Also grundsätzlich kann ich sagen, wir sehen alle Gefahren oder versuchen alle Gefahren zu sehen, die mit Cannabis verbunden sind. Man darf sie aber auch nicht sozusagen überproportional erhöhen. Und Sie haben ja jetzt hier mit jemandem gesprochen, der natürlich von Berufswegen immer mit den problematischen Situationen womöglich zu tun hat. Wenn ich das hochrechne, dann komme ich natürlich sehr schnell zu einer, sagen wir mal, sehr schwierigen Darstellung der Lage. Die ist aber so nicht. Wenn man sich die Studien anguckt, auch die Studien, was die Randbelastungen angeht, dann ist das bei Cannabis durchaus nicht in extrem erschreckendem Maße. Und die allermeisten kommen durchaus klar. Ich muss immer sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil genau das eben nicht passieren soll, was da gerade angedeutet wurde, nämlich, dass wir Cannabis verharmlosen. Cannabis ist nicht harmlos und man muss lernen, damit umzugehen. Aber gerade die Frage Isolation, die Frage der sozialen Abgrenzung ist aus meiner Sicht eine Frage, die sich viel mehr auf die Kriminalisierung und auf die Art, wie ich an Cannabis kommen muss, wenn ich es denn haben möchte, bezieht. Und dass das zu einem Rückzug aus den bisherigen sozialen Gruppen führt, das kann man sich sehr gut vorstellen. Das heißt, genau da werden wir gegenwirken. Es muss alles unterstützt werden. Und da gebe ich völlig recht, mit mehr Investitionen. Das müssten wir aber aus meiner Sicht so oder so machen, in Unterstützungs- und Hilfesysteme, gerade im Bereich von Kindern und Jugendlichen. Und zu der Verkehrsfrage, das macht jetzt ein Riesenfeld auf. Das kann ich jetzt nicht in der Breite diskutieren. Aber der erste Schritt ist sicherlich, über die Nanogrammgrenzen nachzudenken. Das hat ja auch der Deutsche Verkehrsgerichtstag schon gemacht. Das müssen wir in dem Gesetz auch mit angehen, überhaupt keine Frage. Klar ist aber, wer berauscht ist, sollte weiterhin nicht fahren. Das ist überhaupt keine Frage von legal oder illegal. Auch mit Alkohol, wenn man sich damit berauscht hat, darf man nicht fahren. Und das wird auch bei Cannabis so sein und so bleiben. Wir müssen nur sicherstellen, dass es da sozusagen vernünftige Messmethoden gibt. Daran wird gearbeitet. Nach meiner Kenntnis gibt es da noch keinen durchschlagend signifikanten Erfolg.
Aber viele Hörer fordern das ein. Wir haben über WhatsApp die Nachricht von einem Hörer, der eben fragt, ob eben diese medizinisch-psychologische Untersuchung MPU weiterhin als Ersatzstrafrecht gewertet wird. Denn viele beklagen ja in der Tat die derzeit geltende Grenze 0,1 Nanogramm THC pro 100 Milliliter Blut. Das sage gar nichts aus, weil eben THC so lange im Blut bleibe. Das heißt, sie müssten doch, wenn sie jetzt freigeben, da auch schnell eigentlich neue Grenzwerte präsentieren oder eben 0,0 oder was auch immer. Was wollen Sie da konkret sehen?
Also völlig richtig. Wir müssten übrigens nicht neue Grenzwerte. Bisher gibt es gar keinen gesetzlichen Grenzwert. Das ist bei sozusagen illegalen und bei Drogen aus dem Betäubungsmittelgesetz auch eigentlich nicht wirklich üblich. Wir müssen einen Grenzwert aus meiner Sicht definieren. Der muss oberhalb des Grenzwerts sein. Da müssen wir auf die Sachverständigen hören, die das für realistisch betrachten. Weil es ist völlig richtig, dass wir aktuell mit dem Grenzwert, den wir haben, im Zweifel Menschen sozusagen den Führerschein entziehen, die überhaupt nicht berauscht gefahren sind, sondern vor Tagen, möglicherweise je nachdem, wie langfristig der Konsum ist, sogar auch Wochen konsumiert haben. Das ist unsinnig und es darf tatsächlich das Strafrecht nicht ersetzt werden durch das Straßenverkehrsrecht an der Stelle. Das muss im Gesetz mitbedacht werden. Ich kann Ihnen da jetzt noch kein abschließendes Ergebnis zu sagen.
Frau Borchert, was sagen Sie für die Union, gerade zum Stichwort Verkehr und dieser Grenzwertfrage Cannabis?
Also erst einmal möchte ich gerne sagen, dass mich das schon sehr nachdenklich gemacht hat, was der Experte hier nochmal, Herr Buchmann, angebracht hat. Diese Antriebslosigkeit, diese Dauerschleife. Und ich bin so ein bisschen, ich will es nicht überspitzen, aber schon entsetzt, dass das so wegdiskutiert wird, so nach dem Motto, sind ja nur ein paar Leute. Wir dürfen nicht vergessen, das sind nur die durch den Führerscheinentzug auffallen. Ich vergleiche das so ein bisschen wie mit dem Eisbergmodell. Das sind vielleicht 10%. Was ist denn mit den anderen 90, 80 oder 70%, je nachdem, wie man das jetzt verschieben möchte, die eben nicht dadurch auffallen, die aber trotzdem in dieser Dauerschleife sind und die benötigen genauso Hilfe. Und wenn ich dann höre, wir müssen ja ein Unterstützungssystem schaffen, dann frage ich mich ernsthaft, wie soll dieses Unterstützungssystem aussehen? Ob es irgendjemand aufgefallen ist, dass wir momentan in einer Zeit des Fachkräftemangels, des Arbeitskräftemangels sind. Und das würde für mich bedeuten, wir würden Parallelstrukturen aufbauen. Es gibt ja heutzutage vieles schon, aber es gibt eben auch nicht genug Prävention, nicht genug Lehrer, nicht genug Mediziner, nicht genug Psychologen. Und jetzt fangen wir hier an, noch ein zusätzliches System für eine Gruppierung aufzubauen. Und das halte ich in keinster Weise zum jetzigen Zeitpunkt realistisch. Und beim Thema Verkehr höre ich nur immer Grenzwerte und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man unter Drogen fährt, egal, ich möchte das jetzt nicht bewerten, und es passiert was, man überfährt jemanden, fährt jemanden an, wie auch immer, dann ist das grob fahrlässig und das kann es nicht sein. Und da hilft es auch nicht, wenn man einfach mal den Wert nach oben setzt. Hier müssen wir uns auch dem gesamten Prozess stellen und ich halte es wirklich für nicht gut durchdacht, wenn man solche halbgaren Sachen rausgibt und dann jetzt noch darüber nachdenkt, ja, hier müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren, beim Verkehr noch ein bisschen nachjustieren und das kann es für mich nicht sein.
Ähnlich argumentieren wie Frau Borchert auch unsere Hörer Wastelhuber und Breitbrunn. Sie argumentieren, Straftaten, die unter Drogeneinfluss ausgeübt werden, sollten strenger geahndet werden und eben keine mildernden Umstände zum Tragen kommen. Denn jeder, der vor einer Autofahrt trotzdem Alkohol oder eben auch Drogen konsumiere, nehme bewusst in Kauf, unkontrolliert oder falsch zu reagieren. Herr Wurth, Sie haben sich ja bei Cannabis dafür ausgesprochen, dass hier Grenzwerte auch eingeführt werden müssen, damit man eben Verkehrsteilnehmer sein kann. Was sagen Sie zu diesen Gegenstimmen?
Ja, die haben Recht. Also die Leute haben nicht vor, der Fahrt zu konsumieren. Da sehe ich ganz genauso. Es geht nur darum, dass man nicht Leuten den Führerschein entzieht, die eben darauf achten und tatsächlich eben nüchtern fahren. Nur weil eben Cannabis ein anderes Abbauverhalten hat als Alkohol. Alkohol hat ja das lineare Abbauverhalten mit 0,1 Promille pro Stunde bis 0. Ja, das ist ziemlich schnell weg. Bei Cannabis hat man so eine Halbwertzeit, wo der Wert am Anfang abstürzt. Ja, deswegen ist man auch nach ein paar Stunden wieder fahrtüchtig. Aber hinten raus dann eben so eine Linie über Null noch eine ganze Weile bleibt, eben Tage zum Teil, obwohl die Leute wieder nüchtern sind. Und da müssen wir halt ran. Und das hat auch der Verkehrsgerichtstag gesagt. Also da werden völlig unverhältnismäßig und unakzeptabel vielen Leuten der Führerschein abgenommen, die eben hier auf nüchtern fahren. Und ein etwas höherer Grenzwert, der realistischer ist, der eben an einem Punkt ist, wo tatsächlich eben irgendwann eine Wirkung einsetzt und eine Verkehrsgefährdung. Ja, und darunter eben nicht. Ja, das ist relativ schwer zu fassen. Deswegen tut sich die Wissenschaft schwer, da einen anzusagen. Aber auf jeden Fall höher als ein Nanogramm. Ja, das hat der Verkehrsgerichtstag gesagt. Der muss angehoben werden, um diese Ungerechtigkeit zu beenden. Und auch im internationalen Vergleich ist das ein sehr niedriger Grenzwert. In allen möglichen Ländern ist er höher, ohne dass da jetzt die Unfallzahlen irgendwie in die Höhe gehen. Das ist einmal eine Gerechtigkeitsfrage. Auch im Übrigen, wie dann nach so einer Fahrt dann weiter umgegangen wird, ist es so, dass bei Alkohol der erste Schuss frei ist sozusagen. Ja, kriegt man im Führerschein dann wieder und dann muss man nicht zur MPU erstmal, erst im wiederholten Fall. Und bei Cannabis geht das ganze Theater sofort los, obwohl Alkohol die Unfallwahrscheinlichkeit viel stärker erhöht als Cannabis. Aber also man muss da im Prinzip auch eine Angleichung haben bei der Sanktionsspirale. Ja, geht es nur darum, eben Cannabiskonsumenten nicht unproportional härter anzugehen als Alkohol, um da eben eine Gleichgerechtigkeit herzustellen. Und ich fand ein Argument eben sehr entlarvend, nämlich es darf nicht das Signal entstehen oder die Ansicht, dass Cannabis nicht gefährlicher ist als Alkohol. Cannabis ist nicht gefährlicher als Alkohol, ja, da muss man ganz klar mal so sagen. Alkohol und Tabak zusammen sorgen für über 100.000 Tote im Jahr in Deutschland und Cannabis für keinen einzigen. Insofern auch, was die ganzen Schäden angeht an Magen und Gehirn und so weiter, das kennt ja jeder. Leber, ja, Alkohol, da kann man sich wirklich mit kaputt saufen, körperlich. Das schafft man mit Cannabis gar nicht. Ja. Es gibt ein paar Leute, die im psychischen Bereich Probleme haben. Ja, ganz klar, da muss man auch immer wieder darauf hinweisen. Aber im Vergleich zu Alkohol ist Cannabis nicht die gefährlichere Droge. Das ist ganz offensichtlich. Und wenn jetzt im Prinzip diese ganze Verfolgerei weitergehen soll und dieses ganze Prohibitionssystem aufrechterhalten werden soll, nur um eine falsche Darstellung der Gefährlichkeit von Alkohol und Cannabis aufrechtzuerhalten, ja, dann ist klar, dass das nicht funktioniert. Da glaubt ja kein Mensch mehr am Ende.
Bleiben wir bei diesem Argument. Ich will zwei Hörerstimmen eingehen. Martin Krause schrieb uns, medizinisch sei unumstritten, was diese Droge in den Gehirnen der Kinder anrichte. Er will also hier mehr Prävention und er ist gegen diese breitere Verfügbarkeit dieser Pflanze. Und ein anonymer Mailer schreibt, das Suchtpotenzial von Cannabis werde massiv unterschätzt, dass er vier erwachsene Dauerkonsumenten in seinem Umfeld hat, die ohne Cannabis den Alltag nicht durchstehen können. Herr Wurz, Sie haben gerade argumentiert, dass man eben in Sachen Alkohol sehr viel höhere Grenzen toleriert, obwohl eben auch hier lange bekannt ist, was für eine Schädlichkeit Alkohol hat. Aber ist das nicht ein Trugschluss zu argumentieren, nur weil man bei Alkohol vielleicht beim Schutz Fehler macht, würde das eben Cannabis eben lieber erlauben? Heißt, müsste man dann nicht stärker gegen Alkohol vorgehen, als möglicherweise bei Cannabis jetzt die Fehler, die man bei der Alkoholzulassung gestartet hat?
Also wenn man jetzt Alkohol verbieten würde, dann wäre zumindest die Drogenpolitik nicht so unlogisch und nicht so ungerecht, sondern wäre irgendwie konsistent, ne? Und nicht einfach willkürlich irgendwie Substanzen verbieten und erlauben. Aber das hat ja gute Gründe, warum Alkohol nicht verboten ist. Es hat nämlich genau dieselben schädlichen Auswirkungen. Wir haben das gesehen bei der Alkoholprohibition in den USA, dass dann gefährliche Stoffe auf dem Markt sind, schwarzgebrannter Fusel, wo die Leute blind von werden, ohne dass der Konsum großartig sinkt. Und man fördert kriminelle Strukturen. El Capone wäre nie groß geworden ohne Alkoholverbot, sage ich jetzt mal so. Und das ist natürlich bei Cannabis auch ein Problem. Sodass auch da die Prohibition keine positiven Effekte hat, sondern nur zusätzliche Probleme mit sich bringt. Und ja, das eben auch bei Cannabis so.
Ich will noch Heinrich Horn die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Er hat sich aus Revenich eingewählt. Ich grüße Sie, Herr Horn. Ihre Meinung?
Schönen guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Meine Meinung ist die, wir haben ja Europa. Es gibt ja keine Grenzen in Europa. Es ist ja alles offen. Man kann ja von Land zu Land wechseln, je nach Belieben. Sind die Regeln für Cannabis und die Handhabung in Europa gleich? Wer kontrolliert das? Wie wird das kontrolliert? Wie sind die Strafen? Stehen die Strafen dafür fest für Missbrauch?
Ja, danke für die Frage. Das gebe ich direkt nochmal an Herrn Heidenblut weiter, weil hier ist ja in der Tat das große Problem. Wir haben hier keine Einheitlichkeit und die EU-Kommission hat dem Ursprungsentwurf eher mit Skepsis gegenüber reagiert. Müsste man dieses Thema nicht europäisch angehen?
Ja, muss man. Und das ist ja genau die Idee mit dem sozusagen zweiten Gesetz, das wir machen wollen, dass wir jetzt ein Gesetz vorlegen, mit dem wir versuchen, auch Europa stärker dazu bringen, hier Dinge zu vereinheitlichen und zu einer vernünftigen Drogenpolitik zu kommen. Wir haben ja in Europa, und das kann man dem Hörer dann so deutlich sagen, einen bunten Strauß ganz unterschiedlicher Vorgehensweisen. Also wir haben Portugal, das entkriminalisiert hat, im Übrigen sogar alle Drogen. Da reden wir gar nicht nur über Cannabis. Wir haben das holländische Modell, wo es diese Coffeeshop-Lösung gibt. Wir haben in Zukunft Malta, die vielleicht ähnlich wie wir auf Cannabis Social Clubs und Ähnliches setzen. Wir haben Spanien, die das schon lange machen und so weiter und so fort. Wir haben aber auch Länder, die weiter restriktiv auf komplette Verbotspolitik setzen. Herr Wurth hatte schon angesprochen, wir haben kaum Länder, die beim Verkehr so vorgehen wie wir, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also ja, wir müssen zu einer Vereinheitlichung kommen. Unsere Idee wäre ja gewesen, zu einem legalen und vernünftigen System in ganz Europa zu kommen. Es war sehr deutlich, dass das so nicht möglich sein wird und dass Europa im Moment auch noch nicht bereit ist, das wohl bei uns zu tolerieren. Und vor dem Hintergrund versuchen wir jetzt in mehreren Schritten auch zu dieser Form der Einheitlichkeit Europas zu kommen. Das wird aber sicherlich noch ein sehr, sehr langer Weg. Und so lange kann man die negativen Folgen der Kriminalisierung einfach nicht laufen lassen in unserem Land. Wir müssen da gezielt und schnell vernünftig was gegen tun.
Aber warum wusste man das nicht vorher? Weil bei den ersten Eckpunkten war ja noch geplant, dass man Cannabis in lizenzierten Geschäften abgeben lassen will. Im nächsten Schritt sehen wir, nein, das sei mit der EU-Kommission nicht zu machen. Gleichzeitig fragen sich viele, warum ist das dann in den Niederlanden mit den Coffeeshops möglich? Wie passt das zusammen?
Naja, in den Niederlanden ist es ja auch nicht möglich. Also die Coffeeshops
wird toleriert.
Ja, genau, es wird toleriert, aber es gibt keinen Markt. Also es gibt keinen legalen Anbau in den Niederlanden und das bedeutet im Übrigen, dass die Coffeeshops sich im Zweifel auch noch am Schwarzmarkt bedienen. Das ist was wir genau nicht wollen. Also das ist sozusagen eine Nachfrageerhöhung an der Stelle gibt, sondern es gibt die Tolerierung, im Grunde genommen eine Entkriminalisierung, die noch weiter geht als bei uns, indem man sagt, wir machen auch noch sozusagen, wir sagen den Läden, ihr könnt das so ein bisschen abgeben und das machen wir auch nicht strafbar. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen es ja auf CSC und den Eigenanbau beschränken an dieser Stelle, weil wir auch gelernt haben, dass das holländische Modell da kein gutes ist. Und warum hat man das nicht vorher gewusst? Naja, also wenn das Recht immer so einfach zu interpretieren wäre, dann bräuchten wir wahrscheinlich viel weniger Juristen und Juristen. Man wusste natürlich, dass das europäische Recht da Probleme verursachen würde. Es gab aber, Herr Wurth hat das auch schon angesprochen, Auslegungsfragen. Nichts ist immer so ganz eindeutig. Das wurde versucht, mit dem ersten Eckpunktepapier aufzugreifen und vorsichtig abzutasten. Es war sehr deutlich aus der EU die Reaktion. Erstens, auf so ein Eckpunktepapier wird man nicht mit einer verbindlichen Aussage reagieren und zweitens, man deutet aber sehr klar an, dass der Weg so wohl nicht mitgegangen wird. Und deswegen wird jetzt versucht, das, was möglich ist, zu machen und gleichzeitig in der EU Überzeugungsarbeit zu leisten, dass eigentlich der Weg der Legalisierung der richtige ist und gemeinsam gegangen werden muss.
Wir besprechen in Kontrovers heute die Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung. Eine Abkürzung will ich noch aufgreifen. Sie hatten gerade CSC erwähnt. Damit sind die Cannabis Social Clubs gemeint, die ja möglich werden sollen, um eben ohne Gewinnerzielung gemeinsam Cannabis anzubauen und abzugeben, nur an Mitglieder über 18. Das zur Erläuterung. Unsere Gäste sind diesmal Dirk Heidenblut, drogenpolitischer Experte der SPD-Bundestagsfraktion. Er sitzt im Gesundheitsausschuss. Georg Wurth, er ist Mitglied der Grünen und Vertreter des Hanfverbandes und Simone Borchert für die Unionsbundestagsfraktion im Gesundheitsausschuss zuständig für Drogenpolitik. Das Stichwort ist nun Modellprojekte. Mittelfristig sollen ja Kreise und Städte in mehreren Bundesländern Modellprojekte starten, um eben kommerzielle Lieferketten bei Cannabis zu testen. Heißt, wie kann man es anbauen, wie kann man es in lizenzierten Läden dann abgeben, damit in irgendeiner Form überhaupt auch das Angebot entsteht, das man dann aber kontrolliert, dann eben keine Beimischungen enthalten soll und so den Schwarzmarkt für Cannabis auszudünnen. Herr Heidenblut, hier bemängeln viele Kritiker, auch viele Hörer, die uns geschrieben haben, das sei noch nicht richtig konkret. Wann wird es denn konkret?
Naja, also der Minister hat angekündigt, dass es nach der Sommerpause, also im Herbst, einen Entwurf dazu geben soll. Ich denke, spätestens dann wird es auch richtig konkret. Vielleicht erleben wir auch im Vorfeld noch eine Überarbeitung der Eckpunkte speziell für diesen Bereich, sodass es etwas konkreter wird. Aber Herbst, gehe ich von aus, wird das passieren.
Das also die Situation hier. Jetzt gibt es einige Hörer, die durchaus sagen, jetzigen Regelungen können schon weiterhelfen. Zum Beispiel schreibt Helga Lehndorf, sie sei viel auf Lanzarote. Hier könne man Cannabis in einem Sozialclub kaufen. Jede Person werde registriert, habe eine Nummer und Ausweis. Die Polizei kontrolliere das alles super gut und sie verstehe die ganze Aufregung nicht. Teilen Sie das, Frau Borchert?
Also wir sehen erstmal die Gefahr, wenn diese lizenzierten oder diese Modellprojekte geben wird, dass es dann, wie gesagt, so eine Art Tourismus geben wird, dass Menschen aus Deutschland genau dahin fahren, wo sie es erwerben können. Und ich weiß nicht, ob das das richtige System ist. Und Sie haben es ja schon richtig gesagt, es muss kontrolliert werden, wo wir wirklich sagen, wer soll es kontrollieren, wer soll die Herstellung kontrollieren. Und wir laufen natürlich hier in Gefahr, wenn wir über die Reinheit reden, soll hochreines Cannabis natürlich da konsumiert werden. Es soll sauber sein. Da wir aber nur eine bestimmte Menge in Deutschland produzieren könnten, was lange nicht für diesen Markt reicht, möchte ich jetzt die Brücke zum Medizinalcannabis schlagen. Und das ist nämlich so, dass es dann eben dazu führen könnte, dass die Cannabis als Medikament nicht mehr zur Verfügung steht, weil es eben viel einfacher ist, Cannabis dann da an den Markt zu bringen und natürlich in ganz anderen Größenordnung und auch mit viel weniger Regularien. Und man sieht den Irrsinn erst des gesamten Projektes, wenn wir feststellen, dass Medizinalcannabis, jemand, der schwer krank ist und dieses Cannabis auf Rezept benötigt, muss der Arzt ein Rezept ausstellen. Und dieses Rezept hat nochmal einen Genehmigungsvorbehalt. Das heißt, da muss nochmal die Krankenkasse entscheiden, der MD, der medizinische Dienst. Und dann steht immer noch nicht fest, ob man dieses Medikament erhält. Oftmals wird es abgelehnt. Und dann kann der Kranke durchaus sagen, okay, dann kaufe ich es mir selber. Wo er nicht weiß, in welcher Dosierung, nimmt er vielleicht noch andere Medikamente, Blutdrucksenker oder ähnliches, wo sich die Mischung eben keiner weiß, wie, was sich dann im Körper abspielt. Und das sind eben genau solche Sachen, wo wir sagen, wenn man das eine will, muss man auch das andere mögen. Die CDU-CSU hat einen Antrag so weit vorbereitet, dass wir sagen, Medizinalcannabis muss auch ohne Genehmigungsvorbehalt der Arzt verschreiben können. Der Arzt hat bei uns die Therapiehoheit, er darf auch Morphium verschreiben. Und da muss man eben nochmal auch in diesem Zusammenhang nachlegen, damit eben Menschen, die dieses Medizinalcannabis brauchen, auch wirklich unkompliziert herankommen und sich das Rezept von ihrem Arzt verschreiben können und gerne auch niederschwellig. Und das muss man aber, das trennen wir ganz, ganz stark von der Cannabis-Legalisierung.
Dann machen wir hier diesen Aspekt des Medizinalcannabis nochmal dahingehend auf, dass wir feststellen, auch hier ist durchaus Nachfrage nach legal angebautem Cannabis. Herr Wurth, wo vermissen Sie denn die Anbauregeln, die konkret sind? Weil viele, die jetzt eben Medizinalcannabis in Deutschland ja schon anbauen, sehr kontrolliert, bemängeln eben, dass sie nicht konkret wissen, wie sie weitermachen sollen. Und kann man dann damit, weil ja im Moment die Nachfrage danach offenbar größer ist als das Anbaugebiet in Deutschland, überhaupt den Schwarzmarkt mittelfristig ausdünnen?
Also ja, klar kann man das. Das ist schön, dass da jetzt die Gelegenheit zur Stellung zu nehmen, weil dieses Argument, dass die Ware gar nicht produziert werden kann, ist völliger Quatsch. Also auch die Tatsache, dass in Deutschland so wenig Medizinalcannabis angebaut wird, liegt ja nur daran, dass die Union das immer ausgebremst hat und nur extrem kleine Lizenzen ausgegeben hat, die nur für einen Bruchteil der deutschen Patienten ausreicht und den Rest müssen wir importieren. Man hätte früh schalten können, viel schneller hochfahren können und Deutschland auch zum Exportland für Cannabis, Medizinalcannabis machen können, 2017, als das Gesetz eingeführt worden ist. Stattdessen hat man das Ganze ausgebremst. Und jetzt zu sagen, auch für den Genussmittelmarkt, das wird nicht vom ersten Tag an im Prinzip so viel Ware da sein, dass man die Geschäfte voll ausstatten kann und die ganze Nachfrage bedienen kann. Ja klar, aber dann hat man halt ein paar Monate oder ein Jahr Übergangszeit, wo das eben ein Momentchen dauert, den Schwarzmarkt zu verdrängen. Aber jedes Prozent, was ich vom Schwarzmarkt wegkriege, hin in die legalen Strukturen, ist ein gutes Prozent. Ja? Schlimmer als jetzt kann es gar nicht sein. Und insofern, selbst wenn es ein bisschen dauert, ist jeder Schritt in die Richtung auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, vielen Dank. Dann schauen wir auf einen anderen Aspekt, der auch eine große Rolle spielt, nämlich die Kontrollierbarkeit. Wie viel Gramm hat jemand in der Tasche? Ist die Höchstmenge für diesen Monat überschritten? Wie viel Pflanzen besitzt jemand auf seinem Balkon? Wie viel Menge von Cannabis soll wie abgegeben werden? Die Kontrollfrage stellt sich ja ganz erheblich. Wir haben einen Polizisten in der Leitung, Herrn Androsch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich grüße Sie.
Ja, Jochen Andruschak,
ja,
hallo.
Grüße Sie, Andruschak.
Ich arbeite in Freiburg auf einem großen Polizeirevier und bin Vorstand bei Lieb Deutschland. Ich sage...
Was ist Lieb Deutschland?
Law Enforcement Against Prohibition. Das sind Richter, Staatsanwälte und Polizisten, die sagen, die Prohibition ist gescheitert.
Ja.
Und es ist so, wir haben hier auch einen Hotspot in Freiburg wie den Görli in Berlin. Ich bin 41 Jahre und seit ich bei der Polizei bin, haben wir dort einen Drogenumschlagsplatz. Da wird Cannabis gedealt. Anfänglich waren es Deutsche, dann waren es Maghrebiner, jetzt sind es Gambier. Und wir kämpfen hier gegen Windmühlen. Wir haben jedes Jahr massive Konzeptionen und die Menschen konsumieren trotz, dass wir hier kontrollieren, wenn sie auch wüssten, was wir für eine Arbeit haben. Und mit einer Anzeigenvorlage, also das ist unglaublich und da wird einiges wegfallen. Deswegen gibt es auch gerade bei der Polizei immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir brauchen eine Legalisierung.
Das heißt, Sie würden das unterstützen. Wie könnten Sie denn dann, wenn Sie sagen, im Moment ist es einfach auch zu viel, könnten Sie dann Kapazitäten frei bekommen, um speziell die Jugend besser zu schützen? Oder ist ohnehin Ihrer Ansicht nach das gar nicht kontrollierbar, weil Jugendliche ohnehin an die Droge kommen, wenn sie darauf Wert legen?
Nun gut, also primär Jugendliche gehen tatsächlich auf den Schwarzmarkt. Deswegen müssen wir da auch weiter tätig werden. Aber das Strafrecht funktioniert natürlich nicht. Da müssen wir anders tätig werden. Aber die Abgabe an Minderjährige muss weiterhin unter Strafe stehen. Das sehen wir auch so. Und wir werden auch weiter, wenn die Legalisierung dann stattgefunden hat, gegen diese Händler vorgehen. Aber man sieht ja in Kanada, dass der Schwarzmarkt dort deutlich eingebrochen ist. Und das ist eine Frage der Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber innerhalb mehrerer Jahre sieht man dann doch eine eindeutige Tendenz.
Sie denken also, dass jetzt diese Freigabe nicht noch dazu führt, auf der anderen Seite, das bemängeln ja auch einige Kritiker, dass insgesamt der Drogenkonsum noch weiter wächst?
Also da muss ich jetzt auch sagen, ich verweise immer gern auf Kanada. Dort ist gerade bei den besonders schützenswerten Jugendlichen kein Anstieg zu verzeichnen. Vor der Legalisierung ist alles gleich, nach der Legalisierung ist alles gleich geblieben. Nur bei den Älteren ist es angestiegen. Ich denke auch, wenn wir hier eine Legalisierung haben, dann gibt es vielleicht zunächst mal einen Anstieg, aber das wird sich auch wieder einpendeln.
Frau Borchert, genau. Sie wollen gegenhalten?
Ja, genau, vielleicht kann ich da ganz kurz, bitte sehen Sie es mir nach, aber ich sehe das ein Stück weit anders. Wenn wir eben auch Gespräche führen mit Polizisten, gerade im kommunalen Bereich, wird das vielfältig auch anders gesehen. Und da immer wieder auf Kanada das zurückgegriffen wird, haben wir uns das auch mal genauer angeguckt von den Zahlen. Und da können wir sagen, dass 35% der 18- bis 24-Jährigen in den so ist, dass die in den letzten 3 Monaten mehr Cannabis jeweils konsumiert haben, wurde es bei dieser Befragung angegeben. Übrigens ist die Quelle hier die Tagesschau. Und das ist auch die Quelle, die sagt, fast 8% aller Kanadier ab 15 konsumieren mittlerweile täglich und beinahe täglich im Vergleich zu rund 5% vor der Legalisierung. Und 70% der Befragten gaben auch an, dass dieses Cannabis legal in einem Shop gekauft wurde. Und ich finde das nämlich dann immer sehr fragwürdig, wenn man hier 1000 verschiedene Statements rausbringt. Die Menschen wissen ja gar nicht mehr, woran sie sich orientieren sollen. Wenn wir dann sagen, das teilweise verharmlosen, sagen, es ist ja alles nicht so schlimm, betrifft Kinder und Jugendliche nicht. Und wenn man dann mal genauer in die Zahlen reinguckt, ja, das mag sein, dass es die Erwachsenen vielleicht weniger betrifft. Aber wenn wir sehen, dass es ab 15-Jährige, dass sich die Zahl fast um 80% erhöht, dann finde ich das schon wesentlich bedenklich. Und man kann jede Zahl so auslegen, dass es auch passt.
Herr Andruschak, was entgegnen Sie?
Nun, also diese Studie hätte ich gerne. Ich kenne den Cannabis Drug Survey der letzten Jahre und genau dort sieht man, dass die Jugendlichen eben nicht mehr konsumiert haben. Ich gucke da nochmal rein, aber wenn Frau Borchert, hat bei ihr bei Abgeordnetenwatch geschrieben, persönlich hat sie mir nicht geantwortet auf eine E-Mail, aber ich werde mir das nochmal anschauen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eklatant höher ist als in Deutschland.
Also aber, Quelle ist die Tagesschau, vielleicht dazu.
Ja, das mag ja sein, aber Tagesschau finde ich auch gut, aber das mag ja sein.
Okay, vielleicht tauschen Sie sich da noch über die E-Mail-Adresse der Abgeordneten aus, das ist eben der Punkt. Aber die Grundsatzthematik, nämlich noch ein früheres Argument von Frau Borcher zum Beispiel auch, die Gefahr zum Beispiel, dass Cannabis als Einstiegsdroge gesehen wird. Was sagen Sie da in der polizeilichen Praxis? Sehen Sie diese Gefahr?
Nein, also die Einstiegsdrogentheorie, da bitte ich Frau Borchert, bitte, das dürfen Sie nicht mehr in den Mund nehmen. Das ist längst widerlegt und es ist nicht so. Jemand, der Cannabis konsumiert hat, hat zuvor eine legale Zigarette geraucht. Niemand kommt auf einen Joint und hat davor nicht normal geraucht. Deswegen ist Tabak und Alkohol die Einstiegsdroge. Genau, das wollte ich da nur entgegnen.
Okay, Frau Borchert, Sie nochmal dazu?
Also ich würde mich jetzt nur wiederholen. Ich denke, das wird hiermit verharmlost. Und das finde ich ganz fatal, muss ich ehrlich sagen. Cannabis birgt für mich Suchtpotenzial, was eben letztendlich auch von Medizinern bestätigt wird, gerade von Kinder- und Jugendmedizinern. Und auch da wird es nochmal bestätigt, dass es als Einstiegsdroge gesehen wird. Und deshalb bin ich auf keinen Fall dafür, dass dementsprechend die Einnahme von Cannabis, wie gesagt, so zu verharmlosen.
Gut, dann setzen wir einen Punkt. Auch vielen Dank für Ihre Teilnahme, Herr Androschek. Und wir gehen noch einmal zu der konkreten Umsetzung. Denn das wird ja doch von allen Seiten immer wieder angesprochen. Ich gehe jetzt noch mal weg von der Kontrolle, wo in der Tat, Frau Borchert hat es angesprochen, auch einige Polizisten anderer Meinung sind, die davor Sorge haben, dass sie jetzt auch nach wie vor nicht gut kontrollieren können. Das heißt, wie schnell ist denn hier eine Konkretion auch zu erwarten, erst recht vor der Gefahr der Überlastung der Polizeibehörden, was jetzt die Kontrollen angeht. Herr Heidenblut.
Naja, die Konkretion kommt mit den Gesetzen und mit den daraus erwachsenen Rechtsverordnungen. Wir müssen ja erstmal einen anderen Rechtsstand haben, um zu konkretisieren, wie dieser andere Rechtsstand zu kontrollieren ist. Wir haben allerdings auch schon gehört, dass es sozusagen ja dann auch Kontrollen und Dinge gibt, die entfallen werden. Insofern wird es auch Erleichterungen geben. Aber natürlich müssen die Veränderungen auch kontrolliert werden. Ich sehe da aber gar nicht nur die Polizei am Zug. Also wenn wir über Anbaukontrollen oder über Geschäftskontrollen möglicherweise irgendwann reden, dann muss das ja nun gar nicht unbedingt die Polizei machen. Da sind sicherlich andere gefragt. Ich möchte nur einen Punkt noch kurz richtigstellen zum Medizinalcannabis, weil mir das jetzt die ganze Zeit auf der Seele liegt. Ich war ja damals am Gesetz beteiligt. Kein Arzt braucht eine Genehmigung, um ein Rezept auszustellen. Die Genehmigung hat ausschließlich fiskalische Wirkung. Das heißt, ich kann als Patient durchaus ein Rezept haben. Ich bekomme es nur möglicherweise nicht von meiner Krankenkasse erstattet und muss es dann sozusagen privat bezahlen. Aber natürlich genehmigt die Krankenkasse nicht in dem Sinne die Therapie des Arztes, sondern sie genehmigt im Zweifel, ob sie bereit ist, das zu bezahlen. Das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied und darf da nicht verwechselt werden. Ich will das nur noch mal deutlich machen an der Stelle.
Gut, das war das Stichwort von Ihnen dazu. Aber bleiben wir beim Anbau von Cannabis. Das ist ja eine Problematik, die nicht zu leugnen ist, dass im Moment das legal angebaute Cannabis in Deutschland nicht ausreichen wird, um jetzt möglicherweise bei einer Freigabe für Erwachsene diese Mengen produzieren zu können. Warum haben Sie da nicht jetzt direkt mit diesen Eckpunkten auch schon konkretere Planungen gemacht? Weil ja auch viele, die jetzt Cannabis, Medizinalcannabis anbauen dürfen, beklagen, sie wissen noch nicht, wie es weitergeht. Herr Heidenblut.
Naja, also das müssten Sie jetzt den Minister fragen. Ich habe ja nicht die Eckpunkte gemacht. Ich will das nur an der Stelle.
Aber die Problematik sehen Sie.
Wobei ich die Problematik, also ich bin da durchaus bei Herrn Wurth. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir nicht mittel- und langfristig durchaus den Anbau auch in Deutschland stemmen können. Es war übrigens die Idee des ersten Eckpunktepapiers, genau das zu machen, also auf einen Importmarkt zu verzichten. Dass das nicht von heute auf morgen geht. Wir reden auch über Pflanzen, die müssen erst wachsen. Also selbst wenn ich die Anbauflächen habe, muss ich sie erst wachsen lassen. Und dass wir bei Medizinalcannabis eine möglicherweise andere Situation haben, hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass Medizinalcannabis Medizinalcannabis eben nicht gleich Medizinalcannabis ist. Wir brauchen sehr unterschiedliche Sorten, sehr unterschiedliche Produkte letzten Endes. Das ist nochmal etwas komplizierter, aber auch da könnten wir problemlos, wenn wir es denn lizenziert zulassen würden, die Anbaumenge nach oben bringen. Das ist nur zurzeit nicht möglich. Ich will mal nicht sagen, welcher Koalitionspartner im Gesetz das verhindert hat, aber grundsätzlich ist es so, dass das ginge, und ich würde auch sagen, dass wir grundsätzlich durchaus in der Lage wären, zumindest einen Großteil anzubauen. Aber natürlich braucht es Zeit. Aber da ist doch klar, jede Menge, die wir selbst angebaut kriegen, die wir kontrolliert, die wir nachverfolgbar angebaut kriegen, da gibt es hervorragende Tracking-Systeme auch, verhindert den Gang zum Schwarzmarkt und trocknet diesen weiter aus. Und irgendwann wird es halt dann auch die komplette Menge verfügbar geben. Also insofern, da gebe ich zu, gibt es Lösungen zu, und die werden mit den Gesetzen vorgelegt. Im ersten Schritt ist ja nun außer der Eigenanbau noch gar nichts zum Anbau vorgesehen.
Aber jetzt müssen Sie uns doch verraten, wer blockiert denn da Ihrer Ansicht nach? Nun müsste man dann nicht überlegen, die Freigabe für Erwachsene, zumindest in diesen 25 Gramm, zurückzustellen, solange bis man auch das Angebot hat, Herr Heidenblut. Wer blockiert?
Nein, im Moment blockiert niemand. Ich habe das bezogen auf Medizinalcannabis und das seinerzeit gemachte Gesetz, an das wir sicherlich auch noch mal ran müssen, deutlich gemacht. Aktuell blockiert da niemand. Aktuell sind es schlicht die Gegebenheiten, die blockieren. Wir müssen Anbaufragen mit der EU klären. Die Anbaufragen gehören zu der Frage, die notifizierungspflichtig ist. Deswegen muss sie mit dem zweiten Gesetz angegangen werden. Also wenn Sie so wollen, blockiert an der Stelle derzeit, außer im Bereich Medizinalcannabis, ich denke, da kommen wir jetzt auch weiter, aber blockiert in den restlichen Bereichen zurzeit die Frage, wie wir das EU-rechtlich gelöst kriegen. Das genau ist ja unser Problem. Anbau, Handel etc. pp., das ist das, was nach dem EU-Recht problematisch ist. Deswegen in der ersten Säule nur als Eigenanbau bzw. als Anbau in Cannabis-Social-Clubs möglich.
So viel dazu. Ich gebe noch eine Mail von Alexis Nagy in die Runde, der beklagt, dass eben in der Tat die größeren Schäden, die er sehe, durch die Strafverfolgung entstehen würde. Hier habe er schon miterlebt, wie Leben und Karrieren zerstört wurden, wie es das Kiffen gar nicht gekonnt hätte. Spricht das nicht für diese weitere Freigabe, Frau Borchert?
Also ich sehe da eher die Drogenpolitik in der Pflicht, dass wir unsere Aufklärung bei Kindern und Jugendlichen, auch bei Erwachsenen, verstärken müssen. Das muss der richtige Ansatz sein. Also nicht eine zusätzliche Droge auf den Markt zu werfen. Und dann möchte ich nochmal zum Herrn Heidenblut, sehen Sie es mir nach, wenn es um die EU-Richtlinien geht, dass das alles noch geklärt werden muss. Oder die Aussage, das hat ja der Minister gemacht, müssen wir den Minister mal fragen. Ich hoffe nur, dass die SPD dabei war, als sie das Eckpunktepapier Herr Lauterbach herausgegeben hat. Ansonsten ist es ja immer so, dass man eigentlich, wenn man sowas lostritt, eine Rundumsicht macht, wie gesagt, an allen Ecken schaut, wie ist das EU-Recht, wie ist die Kontrolle, wie ist der Verkauf geregelt, und das sehe ich in diesem Eckpunktepapier in keinster Weise. Eine seriöse Bewertung hier überhaupt vorzunehmen, halte ich momentan für schlichtweg unmöglich, und wir warten jetzt erstmal ab, was der Gesundheitsminister als nächstes auf den Markt wirft, und dann werden wir uns mit den richtigen Inhalten beschäftigen.
Herr Wurt, Sie hatten noch angesprochen, jetzt bei den Teilbereichen, was eben die Teillegalisierung angeht, dass Sie da eben auch bei den Grenzwerten, was eben das Autofahren angeht, noch durchaus konkreten Nachbesserungsbedarf sehen.
Ja, ich wollte da insbesondere auf einen Punkt nochmal eingehen, und zwar, dass eine Erhöhung dieses THC-Grenzwertes sogar zu mehr Verkehrssicherheit führen kann, weil sich dadurch für Konsumenten eher lohnt, Konsum und Fahren zu trennen. Viele machen das sowieso aus Verantwortungsbewusstsein und fahren halt nicht bekifft. Aber es gibt zumindest jetzt für regelmäßige Konsumenten, bei denen dieser 1 Nanogramm Grenzwert im Prinzip dauerhaft überschritten ist, ohne dass eine verkehrsgefährdende Wirkung vorliegt, für die ist jetzt in der aktuellen Situation egal, ob die vor der Fahrt konsumieren oder nicht. Die sind sowieso ihren Führerschein los, wenn die irgendwie mal zur Blutprobe kommen. Die brauchen gar nicht trennen. Wenn man aber einen Grenzwert von meinetwegen 4 Nanogramm hätte oder 5 oder auch 3,5, wie ein Teil der Grenzwertkommission vorgeschlagen hat, dann lohnt es sich im Prinzip, wenn man abends konsumiert hat, ne, am Morgen morgens nicht mehr zu konsumieren oder irgendwie vor der Fahrt, ne, und da zu trennen tatsächlich, dann hat man einen zusätzlichen Anreiz. Ja, und obwohl die Leute so oder so nüchtern sind. Ja, es geht nicht darum, dass die Leute bekifft fahren dürfen, da irgendwie lax damit umzugehen oder so, sondern einfach nur den Grenzwert realistischer zu setzen an dem Punkt, wo tatsächlich eine Verkehrsgefährdung zu erwarten ist, oberhalb dieses Grenzwertes. Noch ein paar andere Anmerkungen zu anderen Themen, wenn ich darf, würde ich noch machen wollen im Laufe der Diskussion.
Ja, machen Sie noch kurz.
Einerseits ein kurzer Hinweis, ja, wenn man auf Daten und Zahlen guckt, wenn Frau Borchert sagt, wir müssen aber mehr an die Daten und Fakten gucken, dann plädiere ich dafür, auch tatsächlich die offiziellen Zahlen sich anzugucken, nämlich die aus Kanada selbst, von der Regierung, die eben die Verbreitungszahlen rausgeben und so weiter. Da kommt man eben nicht zu diesen Ergebnissen, dass die Jugendlichen so fürchterlich zugenommen hätten da. Ja, nichts gegen die Tagesschau, aber in Medien wird da viel Unsinn erzählt, auch zum Teil. Dann der Punkt, dass die Entkriminalisierung die Nachfrage erhöht. Das ist so ein Ding, was immer wieder durchkommt, auch wenn man nach Holland guckt, dann immer gesagt wird, ja, die Coffeeshops sorgen ja für mehr Nachfrage, aber dadurch wird der illegale Markt sogar gestärkt. Ja, man hat mehr Probleme mit den kriminellen Strukturen und so weiter. Das ist ja gar nicht der Fall. Also in den Niederlanden ist der Konsum ziemlich unauffällig im europäischen Vergleich unterwegs. Die haben keinen besonders hohen Konsum. Insofern auch nicht mehr Schwarzmarkt, als wir den hier bei uns haben.
Aber das Argument, gerade bei den Niederlanden, wird ja auch genannt, dass da die Problematik war, dass eben der Konsum toleriert wird, aber eben der Anbau nicht legalisiert ist.
Genau, das meine ich ja. Genau, es ist da eben nicht der Fall. Ja, also die konsumieren nicht mehr. Es ist nicht so, dass der Konsum da im europäischen Vergleich groß nach oben einen Ausschlag hat oder so und dadurch der Markt eben größer ist als woanders, sondern das hat wenig Einfluss darauf, auf die Konsumverbreitung, diese Entkriminalisierung. Die Entkriminalisierung ist einfach nur, die Leute werden nicht mehr kriminalisiert. Ja, die konsumieren nicht mehr oder weniger, da tut sich nicht viel. Insofern kann man das durchaus auch machen, ohne jetzt Angst zu haben, dass man damit irgendwie kriminelle Strukturen fördert.
Frau Borchert, Sie dagegen direkt.
Ja, also zur Wahrheit gehört aber hier auch, dass es gibt zwar die Coffeeshops, die dann wirklich legal sind oder halblegal sind, aber der Ankauf ist nicht möglich von Cannabis. Und was da nicht legal sein soll, das frage ich mich jetzt ernsthaft, weil wenn ich einen Coffeeshop habe und ich weiß nicht, wo ich das Cannabis herkriegen soll, dann hole ich es mir natürlich von dem Dealer, vom Schwarzmarkt oder irgendwo anders her. Und das dann zu verharmlosen, das ist für mich einfach fatal und eine wirkliche Falschdarstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das natürlich dazu führt, dass hier Drogenbanden oder auch illegale Aktivitäten verstärkt werden. Davor kann man beim besten Willen nicht die Augen verschließen.
Es wird nicht verstärkt, das ist ja genau der Punkt. Natürlich ist das holländische Modell nicht perfekt. Ja? Also diese ganze Marktregulierung hat da nicht stattgefunden und die müssen wir besser machen.
Und natürlich
auch so.
Haben die Niederlande ein gewaltiges Problem mit der Bekämpfung von illegalen Drogen.
Das haben wir auch. Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt keine Clans und keine Rocker-Gangs und so weiter. Ja, die das ist auch organisierte Kriminalität, die Gewalt verüben, die Leute erschießen und so weiter. Wenn in den Niederlanden und Belgien das Problem größer ist, dann liegt das an den internationalen Häfen, weil viel mehr Kokain eingeführt wird über diese Länder als bei uns noch. Und da im Prinzip das ganz große Geld verdient wird und da eine ganz große Kriminalität aufschlägt. Ja, das hat mit Cannabis und Coffeeshops überhaupt nichts zu tun.
Wir kommen gleich zum Ende der Sendung. Viele Argumente sind ausdiskutiert. Ich will noch kurz zum Schluss noch einmal Herrn Heinblut das Wort geben. Denken wir voraus, begleitende Präventionskonzepte, breitere, massive Forschung auch in diesem Bereich. Sind dafür Gelder da? Wird das getan? Herr Heinblut?
Ja, jetzt habe ich aus statt eingeschaltet.
Ah, alles kein Problem. Das Stichwort eben Prävention, Forschung, die begleitet.
Ja. Wir werden genau dafür auch Gelder freisetzen müssen, ist überhaupt keine Frage, weil wir brauchen mehr Prävention. Wir haben ja auch in den letzten Jahren die Präventionsmittel bereits aufgestockt, sozusagen vorausschauend. Das wird sicherlich nicht das Letzte gewesen sein und wir brauchen mehr auch Betreuung und Leistung an der Stelle. Also ja, das muss Hand in Hand gehen aus meiner Sicht, überhaupt keine Frage.
Soweit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Kontrovers. Heute ging es um die Eckpunkte der Bundesregierung zur begrenzten Cannabis-Freigabe. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Ich entschuldige mich bei denen, die nicht durchgekommen sind. Wir haben versucht, möglichst vielen ein Forum zu geben. Ich bedanke mich auch bei der Runde. Das waren Georg Wurth vom Hanfverband, das war Simone Borchert von der CDU-CSU-Fraktion, zuständig für Drogenpolitik, und gerade gehört Dirk Heidenblut von der SPD, auch Bundestagsabgeordneter. Vielen Dank. Am Mikrofon hier war Silvia Engels.